Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sebastian heute da ist. Schöne Grüße aus dem herbstlichen Rostock.
Ja, Gabriel, vielen Dank für die Einladung und viele Grüße aus Frankfurt zurück. Ebenfalls herbstlich.
Wir haben Montag, es ist der späte Nachmittag. Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's super. Wie geht's dir?
Du, mir geht's auch gut. Ich flieg morgen nach Basel zum ersten Mal und ich freue mich ja immer, wenn ich mal was Neues kennenlerne, neue Menschen. Dich habe ich ja schon ein bisschen kennenlernen können im Vorgespräch, heute tauchen wir nochmal so richtig ein. Wie ist das bei dir? Neue Leute, neue Themen, du bist auch, glaube ich, eher neugierig unterwegs.
Ich bin tendenziell eher neugierig unterwegs, glaube ich. Tummel mich viel auf Veranstaltungen oder Netzwerken rum und bin immer sehr begeistert, neue Leute, die viele Dinge bewegen, kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen und erfreue mich da immer stark dran. Aber ich freue mich auch, wenn ich Ende der Woche nach Brasilien abdüse und nur Windsurfen gehe und für einen Zeitraum mal wenig Menschen sehe.
Ist das in Brasilien so günstig? Da habe ich noch gar nicht so viel von gehört, dass man das da gut machen kann.
Günstig ist es dort, geht je nachdem wo, aber es ist günstig im Hinblick auf den Wind. Also es ist einfach sehr, sehr windsicherer Ort, wo ich hingehe. Und genau, das ist als Windsurfer besonders wichtig, weil sonst hockst du da und hast ein paar Tage keinen Wind, dann kannst du nicht richtig windsurfen. Das ist dann frustrierend. Und um das zu vermeiden, gehe ich einfach an einen Ort, wo ich weiß, da ist sicherer Wind und fliege auf jeden Fall ein bisschen weiter.
Bist du weltweit unterwegs fürs Surfen?
Fürs Windsurfen, ja, das mache ich lieber, wo es wirklich warm ist und wo viel Wind ist. Da habe ich deutlich mehr Spaß dran, als wenn ich das in hiesigen Gefilden mache.
Wo ein bisschen Welle ist, so wie in Portugal, Nazaré.
Da gibt es so ein kleines bisschen Welle, genau. Ja, da ist ja nicht so viel Wind, deswegen kann man da nicht so viel Wind surfen in der Regel. Ja. Und die Welle ist auch eher selten dort, aber genau, vom Grundsatz her, so viel Welle brauche ich nicht, aber gute Wellen sind schon was Gutes.
Wir haben ja hier bei uns in Rostock-Warnemünde am Ostseestrand auch eine Surfschule. Mhm. Und die hat aber besondere Herausforderungen, weil wir haben ja die Fähren, die fahren nach Finnland, nach Schweden und nach Dänemark rüber. Und immer wenn die kommt oder wenn die halt rausfährt, entsteht so eine Bugwelle und die ist dann immer so die Surfwelle. Und dann heißt es immer jetzt und dann springen sie alle rein und gucken, dass sie diese Wellen nehmen. Aber du wirst hoffentlich dann mehr Welle haben, mit der du arbeiten kannst.
Ich kenne die Fähre nicht, aber genau, ein bisschen mehr Welle, die ein bisschen anders läuft und wahrscheinlich, das hört sich nach reinem Surfen an. Also genau, ich mache Windsurfen, das ist mit Segel oben drauf.
Ja. Ja, Kitesurfen gibt es bei uns auch noch im Herbst.
Ja.
Aber lass uns über dich reden. Wir haben eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro ein, schon seit vielen Jahren. Ja. Sie wird auch demnächst mal wieder hier im Podcast sein. Da muss ich sie mal fragen, ob sie noch Lust hat oder ich muss ihr irgendwie eine Beförderung anbieten. Mal sehen. Und die erklärt dann ja so ein bisschen, wer zu Gast ist. Und meine Gäste dürfen ihr dann ja im Gegenzug erklären, was sie so machen. Sie ist mittlerweile 12. Was würdest du ihr sagen? Was machst denn du so?
Ich würde ihr sagen, stell dir vor, hast du eine Tony-Box?
Nee, aber kennen wir.
Okay, sehr gut. Stell dir vor, du hast eine Tony-Box, die ist kaputt. Du willst, dass die jemand repariert, aber die Person, die die reparieren konnte, die ist leider in die Rente gegangen. Und leider weiß kein Mensch mehr so richtig, wie man die repariert. Das heißt, das ist ziemlich blöd, weil jetzt erzählen alle irgendwas, probieren irgendwas und die Tony-Box läuft nicht. Es dauert alles ewig lang und führt im Grunde genommen zu nichts. Und Omnora, also die Firma, für die ich stehe und die ich aufgebaut habe, ist quasi so eine Art Magic Box. Da spricht, also die befragt quasi denjenigen, bevor er in Rente geht, erstmal zu allem, was er weiß. Und dann haben es die Leute hinterher alle viel, viel einfacher, weil die können dann einfach daraus abrufen, die können die Omnora-Box dann auch fragen, so hey, was muss ich machen, die Tony-Box ist kaputt. Und dann kriegen die einfach eine Antwort und können die einfach reparieren. Im Grunde genommen könnte deine Tochter die wahrscheinlich damit selber reparieren.
Es klingt so ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film aus den 90ern, dass man so eine Box hat und da ist dann das Wissen alles drin. Ne? Es gab ja wirklich viele Enterprise-Innovationen, die umgesetzt wurden. Ne?
Ja, ich glaube nicht nur Enterprise-Innovationen, aber im Grunde genommen kann man sich das vorstellen. Wenn es damals Science-Fiction war, ist es heute wahrscheinlich Realität.
Ja, und da wollen wir heute mal reinschauen, wie das genau funktioniert, wie ihr Unternehmen dabei helft. Vorher wollen wir natürlich dich ein bisschen kennenlernen. Ja. Magst du uns mal so einen Einblick in deine Story geben?
Gerne. Ja, ich habe im Grunde genommen war ich gefühlt immer Unternehmer und habe mich so mit dem klassischen System irgendwie so Schule oder Konzern oder sowas nie so richtig wohlgefühlt, konnte mich dann nicht so richtig anfreunden. Ich habe irgendwann erkannt, okay, hey, ich habe viel mehr Lust und viel mehr Spaß dran, Dinge zu bewegen, Dinge zu kreieren und weniger an Symptomen von irgendwas zu arbeiten, sondern eher an den Ursachen, zum Beispiel von Stillstand oder schlechter Produktivität oder ähnliche Geschichten. Und habe dann quasi, ich bin nach dem Studium irgendwie in die Beratung gegangen und habe dann mehrere Sachen auch selbstständig gemacht, auch schon während dem Studium und schon vor dem Studium sogar. Und habe dann auch eine Beratungsgesellschaft gegründet, die sich mit dem Thema Produktivität im weitesten Sinne beschäftigt hat. Und habe dann tatsächlich gemerkt, was kann ich gut? Ich kann gut neue Geschäftsmodelle aufsetzen, sehe Dinge, die andere vielleicht nicht so sehen an vielen Stellen, habe dann Unternehmen geholfen, selber neue innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ging relativ langsam und war recht zäh, also nicht so in meinem Speed. Und habe dann irgendwann gesagt, so mir reicht's, ich mach's jetzt selber. Und hatten damals, waren im ganzen Space, wo viele Trainings erstellt wurden, zum Beispiel für Derivate-Produkte oder ähnliches. Damals waren die hip, heute sind die zum Glück alle nicht mehr da. Dann habe ich mich gefragt, wieso dauert das alles so lange, wenn man sowas macht, so ein Training zu erstellen, und wieso überhaupt machen wir Dinge wie, dass wir irgendwas schulen und danach ist alles weg und vorbei. Das muss man sich vorstellen. Stell dir vor, du schreibst ein Buch, dann sagst du, cool, ja, Sebastian hat es jetzt gelesen, ich lösche es wieder. Das würde keiner machen. Aber mit ganz viel Wissenstransfer machen wir das, oder haben wir das damals so gemacht. Das ist heute anders, aber damals war das noch so. Und das habe ich einfach nicht verstanden. Und da musste ich dann was gründen dafür. Das war die Firma Slide Presenter. Wir haben dann quasi Unternehmen geholfen, in wahnsinnig kleiner Zeit aus mit dem, was da war, ganz schnell Trainings zu erstellen. Und war so ein entscheidender Moment, war irgendwie dann, als ich mal in Kalifornien war, im Silicon Valley, über den German Accelerator. Da habe ich so ein paar Sachen mitbekommen, dass irgendwie, Kommunikation nicht immer gleich Präsentation ist, und Wissen sind auch nicht immer, also heißt nicht, dass es Dokumente sind, sondern es ist irgendwie ein strategischer Rohstoff. Mhm. Und über die ganze Zeit, die wir da mit unseren Kunden gearbeitet haben, habe immer tiefer verstanden und verstehen wollen, was wirklich die Probleme unserer Kunden sind. Und Wissen war immer ein Knackpunkt und Wissensmanagement hat nie funktioniert.
Ja.
Und habe ich mich sehr tief damit beschäftigt, und wir haben wirklich so ein bisschen heile Welt und perfekte Welt mit den Kunden zeichnen wollen, und haben uns halt gefragt, wie muss das eigentlich aussehen? Und wir kamen darauf, dass eigentlich Wissen nicht mehr so richtig das Thema ist. Es ist zwar nie dokumentiert und irgendwie 80% sowieso nicht dokumentiert. Es geht eigentlich um die Intelligenz, das anzuwenden. Und da gab es ein bisschen so eine Unterscheidung, und das war überhaupt nicht vorstellbar, dass man das irgendwie sichern kann.
Ja.
Und von diesem einfachen Tool zur schnellen Erstellung von Videotrainings sozusagen kommend, also Wissen, dass da schon irgendwas mit Wissen zu tun hatte, haben wir halt irgendwie erkannt, okay, eigentlich das Problem ist, dass Wissen verloren geht und hinterher nicht mehr anwendbar ist, selbst wenn es irgendwie erfasst wurde. Und Treiber vom Thema war halt, dass wir einen großen demografischen Wandel haben. Das heißt, wir haben bis 2036 gehen 30% der Erwerbstätigen in Deutschland gehen in Rente.
Das ist wirklich viel.
Da kommt nicht mehr viel hinterher, muss man sagen.
Ja, das auch.
Gleichzeitig haben wir eine hohe Fluktuation. Jetzt bei Tech-Unternehmen ist die extrem hoch. Da gibt es irgendwie 1,8 Jahre Verweildauer. Das ist total irre. Und wenn man sich die Fachkräfte anguckt, die fehlen, dann sind es 2024 1,73 Millionen Fachkräfte in Deutschland gewesen, laut Institut der Deutschen Wirtschaft. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, in Zukunft müssen wir mit viel weniger Menschen viel mehr erreichen können. Das können wir nur durch drei Dinge. Wir können die da sind, produktiver machen. Das machen wir landläufig mit KI oder auch Robotik und solchen Geschichten. Wir können viel mehr automatisieren und wir können KI einsetzen. Aber für all die drei Dinge brauche ich ja irgendwie eine Schnittstelle von da, wo wir heute sind, zu dem, wo es landen muss. Alle Unternehmen führen interne KIs ein und solche Geschichten. Aber wie füttern die eigentlich? Oder die wollen Agents aufsetzen. Aber wie werden die gefüttert? Und wir haben es geschafft, quasi eine Applikation zu bauen, die genau diese Schnittstelle darstellt und die es möglich macht, dass man Wissen aus Köpfen, bevor Leute in Rente gehen, sichert, ins Unternehmen bringt, auch das implizite Wissen, das Erfahrungswissen. Bei der Tonybox musst du lieber mal rechts umschrauben, links umschrauben oder was auch immer, um das dann mehr Menschen bereitzustellen, denen, die eben dann da sitzen und sagen, verdammt, meine Kollegen sind alle weg, ich muss das jetzt alles machen, die zu enablen, dass wir einfach sagen, okay, cool, was muss ich machen? Zack, zack, so läuft es, und das ist natürlich bei komplexeren Themen auch noch komplexer.
Ja.
Und so haben wir uns auch umbenannt, von Slide Presenter in Nora, weil es halt ein ganz neues Thema ist. Eine komplett neue Kategorie schaffen, die nennt sich AI Augmented Intelligence Management. Also Wissen extrahieren aus Köpfen und nicht nur aus Dokumenten und dann für alles bereitstellen.
Mich würde erstmal interessieren, wie dich deine Erfahrung im Silicon Valley auch beschäftigt oder vielleicht sogar geprägt hat. Da sind ja viele hingefahren im Sinne eines Unternehmertourismus,
Absolut. Um
sich dort inspirieren zu lassen und was über Haltung zu lernen und Dinge, die wir hier in Deutschland hoffentlich immer mehr haben, aber lange so nicht hatten offensichtlich. Mhm. Sind da noch so ein paar Stories in deinem Kopf, die dich bis heute beschäftigen?
Ja, also ich glaube, eine Sache, die mich damals schwer beeindruckt hat, war die Tatsache, dass ich hatte so ein Finding, okay, wenn wir in Deutschland an den letzten X Prozent unseren Motoren engineieren, ja, und daran rumschrauben, dass die noch leistungsfähiger werden, machen die Amis das mit ihren Messages und ihrem, also die Marketingbotschaften und solche Geschichten, um das hinzukriegen. Ja. Ja. Und das war das ein stimmt. Learning auf jeden Fall.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Genau.
Und ein anderer Aspekt war, dass halt der Fokus auf Messbarkeit von vielen Themen einfach deutlich, deutlich höher war. Ich würde sagen, das sind zwei Dinge, die ich mitgenommen habe. Ein dritter Aspekt war, dass ich damals festgestellt habe, es ging um meine eigene Software. Also ich habe auch gedacht, okay, ich muss da jetzt wirklich, wirklich, da muss wirklich alles irgendwie bis zum Letzten funktionieren. Und bei Amis, ich habe teilweise dann quasi in Anführungszeichen Konkurrenzsoftware, die lange nicht so weit war, angeschaut, die wahnsinnig viel Geld geraced haben damals. Und habe da reingeguckt und habe gedacht, wo ist die Software? Da war einfach gar nichts. Da war einfach nichts. Das war irgendwie Schuhkarton so ungefähr. Ja, da war schon eine Software, man konnte sich einloggen und da war was drin, ja, da konnte man Sachen verwalten, aber es war im Grunde genommen quasi nichts. Und dass da halt schon auch mehr in eine Vision investiert wird.
Ja.
Und genau. Aber das hat natürlich viele, viele Gründe, wieso das dort ein bisschen anders ist.
Das erste Mal, als ich mich mit Wissensmanagement beschäftigt habe, weiß ich auch noch, das war 2012, glaube ich. Da war ich bei einem Tech-Startup und wir arbeiteten mit Wikis. Oh. Das war so ein Hype-Thema irgendwie in der Zeit. Alles in die Wikis kloppen. Und dann war immer ganz wichtig, dass man auch schreibt, wann man das da reingehauen hat, weil ja das Wissen gerade auch so im Tech- und Softwarebereich dauernd aktualisiert wird, beziehungsweise eine kurze Halbwertszeit hat. Diese ganze Wiki-Zeit kennst du ja mit Sicherheit auch noch, beziehungsweise die Frage, gibt es überhaupt noch Wikis oder ist das alles in Richtung KI geflossen?
Nee, absolut. Es gibt total viele Wikis und die sind ja auch eine gute Quelle für KI grundsätzlich, wenn sie aktuell werden. Du hast es gerade angesprochen, also es ist halt leider nicht immer aktuell. Und es lebt nicht, da schreibt immer so rein und dann ist die Hälfte, ja, die Frage, was ist aktuell, was ist nicht mehr aktuell, wer muss das pflegen, das ist einfach wahnsinnig aufwendig. Und das ist klassisch Wissensmanagement und das ist der Grund, warum unternehmenskritisches Wissen in der Regel gar nicht gesichert ist und Wissen allgemein im Unternehmen maximal zu 20% gesichert ist. Und die Wissensverlustquote bei Offboardings bei 60% circa liegt. Und heute, wenn man sich anguckt, wie schnell bewegt sich das alles, dann wird klar, dass klassische Learning Management Systeme, Intranets, Wikis einfach nicht mehr ausreichen. Die sind zu starr, die sind zu passiv, die sind zu dokumentengetrieben und ich muss viel zu viel den Leuten abverlangen, dass sie das irgendwie pflegen. Das kann im Grunde genommen niemand leisten. Ich habe auch überall das Thema, dass ich selbst bei Training, da geht der Learning-Verantwortliche hin, baut ein Training für den Fachexperten und die stimmen sich ab. Da ist ja schon Verlust drin, ja. Und
Und da ging es immer um Berechtigung, weiß ich noch. Wer darf das sehen, wer darf das nicht sehen? Und also da kann man sich ja auch zu Tode diskutieren.
Ja.
Bevor wir auch nochmal reinschauen, wie eure Lösung ganz praktisch funktioniert, interessiert mich auch nochmal eure Unternehmensgeschichte. Was sind so die Dinge, die du auch dabei gelernt hast, als ihr dieses Unternehmen aufgebaut habt? Es geht ja auch um Unternehmenskultur. Es geht um die richtigen Menschen zusammenbringen. Was sind da so deine Learnings?
Ja, ich würde sagen, es war der Punkt, der mir am schwersten fiel zu lernen, das war die richtigen Menschen zusammenzubringen. Ja. Ich würde sagen, das haben wir jetzt besser geschafft als jemals zuvor. Und das hat auch viel damit zu tun, dass nicht jeder passt überall hin. Ne? Also alle Unternehmen haben irgendwie eine Kultur, die kann auch implizit sein. Ich kam halt irgendwie aus der Beratung, wollte immer gründen. Ich war Highspeed-mäßig unterwegs und dachte, alle Menschen wollen auch.
Sind auch so.
Genau. Ja, das habe ich erst vor wahrscheinlich, das hat mich so viele Lebensjahre gekostet.
Du warst einer dieser Chefs, der gedacht hat, alle geben, die gehen diesen
Speed. Genau, alle geben Vollgas, habe ich die ganze Zeit gedacht, genau. Ja, und das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich habe auch immer gedacht, alle wollen weiterkommen, alle wollen irgendwie wachsen, alle wollen und so weiter und so weiter. Dass das nicht so ist, kann wahrscheinlich jeder bestätigen und jeder versteht das. Sagen wir mal, das war mein blinder Fleck. Es hat mich viel Zeit gekostet. Ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich sage, okay, dann lebe ich damit. Das hat damit dazu geführt, dass wir jetzt sagen, okay, wir wählen einfach Leute aus, die genau dazu passen. Weil alle anderen werden bei uns nicht glücklich und die genau das wollen und die wirklich weiterkommen wollen, wachsen wollen und die wirklich Dinge anschieben können, die fühlen sich bei uns pudelwohl. Und das ist total toll. Und es macht allen Spaß, mit denen zu arbeiten. Und es gibt halt andere, die passen vielleicht eher woanders hin. Es gibt ja ganz viele Unternehmen mit ganz vielen Kulturen. Das ist ja das Tolle. Und heute kann sich jeder quasi mehr oder minder aussuchen, wo er hingeht. Ja, es ist ja ein extremer Mangel am Markt. Das hat auch den Vorteil, dass, sozusagen da mehr Flexibilität drin ist. Und also heute kann ich sagen, wir haben ein Team von Leuten, die wirklich, ich formuliere es mal so salopp, Bock haben.
Ich habe mal den Gründer und CEO von Simple Club hier im Podcast interviewen. Und der hat auch so, es ging auch so um dieses Thema und er meinte, wir verstehen uns als Verein, der in der Champions League spielt und wir wollen das Ding gewinnen und wir brauchen auch nur Leute, die genauso ambitioniert sind.
Könnte ich 1:1 sagen, genau.
Genau. Und das finde ich auch okay. Ja. Andererseits habe ich mal eine interessante Erfahrung gemacht. Ich bin verheirateter Vater von 3 Töchtern und hatte mich mal bei einem wirklich coolen, bei einer richtig coolen Tech-Company beworben und habe dann gesagt, Leute, wie sieht es denn aus? Ich bin allerdings, das gehört auch zur Wahrheit, Vater und es gehört auch mal dazu, dass man ein Kind irgendwie irgendwo hinfährt oder abholt oder es ist auch mal krank. Nicht, dass es immer so ist, aber passiert. Und dann stellte sich schnell raus, dass das nicht so richtig passte für die. Ja. Und auch, zu unserer Kultur passt das nicht so. Und da frage ich mich natürlich manchmal, wie schafft man es, auf der einen Seite eine Performance hinzubekommen mit Leuten, die Bock haben und gleichzeitig aber auch sich auf unterschiedliche Lebensphasen, Verhältnisse und Vorstellungen einzustellen.
Ich denke, das kriegen wir sehr gut hin. Tatsächlich haben wir auch solche Beispiele und für uns ist das tatsächlich kein Thema. Wir geben da viel Flexibilität. Die Baseline ist immer, okay, wenn du das lieferst und die Sache nach vorne bringst, Impact hast, dann ist der Rest ja auch egal. Also mal platt gesagt, ja. Natürlich, klar, wenn jetzt der Vertriebsmitarbeiter zwischen 24 Uhr abends und 5 Uhr morgens lieber arbeiten will, dann wird es manchmal schwierig, weil der erreicht keine Kunden. Also es gibt so bestimmte externe Rahmenparameter. Ja. Aber wir ermöglichen, also das ist das Tolle daran, wenn du Leute hast, die alle wirklich was nach vorne bringen wollen und wirklich intrinsisch motiviert das tun, weil sie sagen, ich habe wirklich Lust, dass ich die Früchte meiner Arbeit sehen kann, dass ich Dinge gestalten kann. Sagt jeder, will er gerne, aber ist nicht so bei jedem. Hast du dieses Problem, dass da sozusagen es einen Zielkonflikt gibt, eher weniger. Kann man den Leuten auch alles ermöglichen. Und dann gibt es diesen Konflikt nicht. Es ist ja dann nur ein Problem, wenn man davon ausgeht, dass die Person dann nichts leistet.
Ja, ja.
Und wenn die Person aber trotzdem super überperformt, dann braucht man über sowas gar nicht reden. Ja. Das tritt alles in der Regel eigentlich nur auf, wenn halt die Performance am Ende nicht stimmt.
Und ich glaube, es geht auch viel um Erwartungen, ne? Dass man die am Anfang klärt und dass das nicht so wischiwaschi ist. Wir gucken und starten einfach mal, sondern was erwarten wir voneinander? Und dann gibt es vielleicht auch nicht ganz so viele Enttäuschungen.
Genau, das machen wir ziemlich radikal. Also wir haben auch immer so Probetage und da besprechen wir sehr, sehr viel, sodass beide Seiten ein sehr gutes Bild davon bekommen, wie ist das zusammenzuarbeiten. Da gibt es auch Leute, die sagen, puh, sportlich. Und andere sagen, yes, das ist sportlich, das finde ich gut. Ja. Und da komme ich weiter, also kann ich mich austoben und sonst was. Und ich bin bereit, Risiken einzugehen, bereit, Verantwortung zu übernehmen und ja. Genau. Wir können die Leute gar nicht so stark verändern, das haben wir festgestellt. Ja, deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig. Ich finde, das auch ein wichtiger Aspekt, dass ganz klar ist, für alle Unternehmen, was ist das, wofür wir stehen? Und nicht dieser Quatsch, dieser Bullshit-Quatsch. Das hören wir oft, dass das wie Bullshit ist. Das merken wir uns relativ schnell, bei uns ist Zero Bullshit drin. Also wir haben so Prinzipien, die nehmen wir super ernst. Die ziehen sich komplett durch.
Zum Beispiel?
Und hinter mir steht Extreme Ownership. Es gibt auch Leute, die meinen Ownership wäre es, wenn sie sagen, okay, cool, ich fahre jetzt in Urlaub und muss niemandem Bescheid sagen. Nein, das ist kein Ownership. Ich denke, okay, ich bin quasi der Owner, ist egal, was ich jetzt mache, so ist nicht. Also auch ich würde das nicht machen. Und es gibt andere, die sagen, okay, Ownership heißt, ich übernehme eine bestimmte Verantwortung dafür, dass Sachen laufen, etc. pp. Und wenn ich in Urlaub fahre, kümmere ich mich darum, dass es läuft und nicht, oh ja, ich bin jetzt in Urlaub, mir egal. Das wäre so ein Beispiel, ja.
Ja.
Genau.
Wie interpretierst du deine Rolle als CEO? Was ist dein Job?
Mein Job ist es, die ganz klare Vision zu haben. Mein Job ist es, die weltbesten Menschen zu finden, zu denen diese Vision passt und die, Entschuldigung für dieses Bock haben, aber Bock drauf haben, das nach vorne zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass die dem Ganzen ungestört nachgehen können. In meiner faktischen Rolle habe ich noch 10.000 andere Themen.
Ja, ja.
Immer die Themen, die nicht besetzt sind oder wo irgendwas aufpoppt oder sonst irgendwas. Also es wäre schön, wenn ich mich darauf beschränken könnte. Das ist mitnichten so. Aber das ist sozusagen der Kern von allem. Das ist das Wichtigste, was ich hinkriegen muss sozusagen.
Dann nimm uns doch mal mit in einen Case. Angenommen, jemand hört zu hier im Podcast und sagt, das genau sowas brauchen wir ja eigentlich. Mhm. Nimmt danach Kontakt mit dir auf. Wie geht's los? Wie sieht dann so eine Zusammenarbeit aus?
Genau, also das Erste, was wir machen, ist, wir stecken ab, was ist eigentlich genau das Thema, was sozusagen, wo die Person Unterstützung braucht, und dann gucken wir, können wir wirklich helfen. Und das Ganze kann man sich so vorstellen, es gibt verschiedene, also gibt Notsituationen, wir haben Personal freigesetzt in großer Menge und Mist, wir merken jetzt, da geht ganz viel flöten. Oder uns hauen gerade die Leute reihenweise ab. Oder Best Case, hey, wir denken strategisch. In 10 Jahren wird hier alles durchgewechselt sein, da kriegen wir ein Problem, wenn wir jetzt nicht anfangen haben. Also das ist der Best Case, das ist der ideale Case, und jeder, ich kann nur appellieren, Vorstände sehen das oft, aber wenn sie nicht wissen, dass es da eine Lösung dafür gibt, die sehr, sehr einfach funktioniert, dann ist das ein Thema, was oft liegen gelassen wird, und das rächt sich hinterher brutal. Dabei sind die Quick Wins einfach schnell. Ich kann sofort auch mit den ganzen KI-Initiativen starten, sobald ich irgendwie die Schnittstelle zwischen den Personen und der KI hergestellt habe. Ich mache es damit wirklich allen einfacher, die im Unternehmen sind, und bereite denen nicht die Hölle dessen, dass dauernd Leute weg sind. Und wer kennt es heute nicht, dass irgendwelche Sachen nicht besetzt sind, irgendwas nicht läuft, das bremst Unternehmen so brutal aus und kostet am Ende Jobs, weil die Unternehmen produktiv sind. Genau, also das sind so ein bisschen Cases. Gibt auch die Notsituation, der Top-Mitarbeiter XY geht.
Und bitte schnell noch das Wissen rausholen.
Genau. Das ist leider in 2 Wochen ist der weg.
Dann machst du erstmal 5 Termine.
Genau. Dann ist das nicht ideal natürlich, aber das geht auch. Ja. Aber vom Grundsatz her, die Situation ist in der Regel, dass man weiß, dass Wissen verloren geht und auch Wissen, klar, die können alles dokumentieren, aber das wird nie richtig gemacht. Das ist unglaublich aufwendig für die Person und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ein Ansatz, der sich überholt hat. Im Normalfall, wenn man das strategisch sieht, dann startet man meist, also die meisten Kunden starten mit einem POC, weil sie sagen, wir können es nicht glauben. Obwohl sie mit Kunden sprechen können von uns und so weiter, aber das kann gar nicht sein. Und dann gibt es ein POC, da sind dann irgendwie zwischen 20 und vielleicht 100 Leute, die
geinterviewt werden. Wofür steht POC?
Proof of Concept. Mhm. Pilotprojekt könnte man auch sagen. Ja. Genau. Und wenn es nicht eine Notsituation ist, ist es meistens POC. Wenn es eine Notsituation ist, starten wir einfach und sagen, okay, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie hier was machen. Sozusagen der Fall, der am meisten Sinn macht, ist, ich gehe es strategisch an. Und dann startet man mit einer bestimmten Menge an Personen und dann werden da Interviews geführt. Und der Prozess des Ganzen von AI Augmented Intelligence Management ist im Grunde genommen der. Du bist Experte. Ja, und jetzt, wir wissen weder, was du weißt, noch was du gemacht hast, noch eigentlich gar nichts. So, das heißt, wir starten mit unseren Interviews. Die sind sowohl explorativ als auch tiefen Interviews. Das ist eine sehr komplexe Kombination aus beidem. Das heißt, zuerst ist der Anteil des explorativen Fragen höher und später werden die vertiefenden Fragen sozusagen stärker. In der Metapher gesprochen, wenn du magst, die Chinesen haben doch dieses Zeug, was sie auf Wolken streuen und dann mit Flugzeug drüber und dann lösen die sich auf. Haben sie ja bei der Olympia. Kennst du das?
Nee, das kenne ich noch gar nicht.
Okay, auf jeden Fall, genau. Als Beispiel sage ich immer, stell dir vor, über dem Gabriel ist eine große Wolkendecke. Der Gabriel ist die Erde und da ist eine große Wolkendecke drüber. Wir wissen also gar nicht, wo was ist. Das Erste, was wir machen, ist, wir finden erstmal GPS-Koordinaten von den wichtigsten, absolut wichtigsten Stellen auf dem Planeten. Mhm. Dann fliegen wir da drüber und streuen da dieses Zeug, dann wird's klar, dann können wir die kartografieren, dann können wir gucken, okay, was ist da? Ist da Stadt, Land, Fluss, Wohngebiet, Gewerbegebiet, keine Ahnung was, ja, Wüste, sonst was. Mhm. Und dann können wir das sehr tief erfassen.
Ihr mappt das Wissen.
Wir mappen das Wissen, genau. Das ist das Erste, was passiert, aber es geht auch gleich tief rein, sodass schnell Mehrwert generiert wird. Dafür gibt's ein ganzes Set an Methoden, die hinterlegt sind. Da haben wir sehr viel mit der Wissenschaft zusammengearbeitet, auch weil es tatsächlich ein hochkomplexes Thema ist. Es muss ja auch den Leuten richtig Spaß machen.
Ja.
Also es ist nicht so, dass das, ich stelle mir einfach nur Fragen, sondern es muss ein dynamisches, tolles Interview sein. Dann wird dieses Interview geführt und dann gibt es Folgefragen. Und so kann man dann, je nachdem, welche Zeitschiene man hat, sagt man, okay, es gibt erstmal so 2, 3 längere Interviews, vielleicht so 60, 90 Minuten. Und dann gibt es kleine Interviews, da 10, 20 Minuten wöchentlich, wenn es dringend ist, auch täglich oder sonst was. Und da wird immer weiter gefragt. Das dient verschiedenen Zielen. Das eine Ziel ist natürlich, das Wissen zu erfassen, auch das implizite Wissen zu erfassen. Also da wird alles erfasst, also wirklich alle deine Erfahrungswerte, sonst was.
Man weiß ja vielleicht gar nicht selber, was man alles weiß.
Genau, und das ist der Punkt, weswegen deswegen funktioniert klassische Dokumentation nicht. Wenn du mich jetzt fragst,
ja.
Keine Ahnung. So viel inzwischen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen würde.
Ja, genau.
Und genau, deswegen, und das haben wir halt so gebaut, dass genau das rauskommt. Weil das ist der Kausalknaxus in der ganzen Geschichte. Das muss rauskommen. Dann gibt's Folgefragen, das wird immer weiter vertieft und auch aktualisiert. Und wenn du das jetzt so dediziert betrachtest, das heißt nicht nur dich, sondern ganz viele deiner Kollegen werden interviewt und Kolleginnen und das alles wird zusammengeführt und aktualisiert sich laufend, das ist das, was es spannend macht. So hast du ein permanent laufendes, dein Gehirn tut ja auch, wenn du jetzt sagst, wir nehmen das jetzt hier mit einem bestimmten Tool auf, ich will keine Werbung machen, aber da gibt es ein besseres Tool und du arbeitest mit dem besseren Tool, dann ist das Wissen vom letzten Tool nicht mehr relevant, was aber relevant ist, warum du dich fürs neue Tool entschieden hast, weil der nächste kommt in der Ecke und sagt, hey Gabriel, warum nicht das? Dann hast du eine Antwort.
Ja.
Also das heißt, das kann man verwerfen und jetzt ist wichtig für das aktuelle Tool die ganzen Sachen da zu haben. Dann würden wir dazu fragen, ja, vollautomatisch. Genau, so wird sich das Laufen aktualisieren. Und jetzt komme ich und sage, hey, warte mal, bei mir war das anders. Da haben wir ein anderes Tool benutzt, als ich mit Gabriel den Podcast hatte. Dann passiert Folgendes, dann wird Gabriel gefragt, hey Gabriel, wie ist denn das? Du hast doch gesagt, wir machen es mit dem Tool. Dann sage ich, ja, das war so, das machen wir jetzt anders. Und schon hast du die Aktualisierung validiert und so weiter. Also solche Sachen passieren da, ja, mal vereinfacht gesprochen. Wenn das und dann kann man, vielleicht noch letzter Punkt, damit es klar ist, was passiert, hinten raus kannst du entweder Raw Data sozusagen damit eine KI füttern, also ein internes GPT zum Beispiel, oder wir haben die ganzen Protokolle und Formate für Agenten, um Agenten damit zu steuern und zu füttern. Oder kannst aber auch über unsere Software automatisch Videotrainings generieren aus dem Ganzen. Ja, strukturierte Onboardings, sonst was. Oder Wissensartikel, die wir nicht so toll finden, aber trotzdem sehr begehrt sind.
Jetzt haben wir natürlich in den letzten Tagen und Wochen auch viele Nachrichten gelesen von Agenturen, Tech-Unternehmen, die in Größenordnung auch Mitarbeiter entlassen. Das heißt, es geht auch so ein bisschen die Befürchtung um, dass es auch weitere Unternehmen trifft. Mhm. Könnte mir vorstellen, dass sich jetzt auch einige Mitarbeitende davor fürchten, ihr Wissen zu teilen, weil das könnte man ja unterstellen, macht sie wertvoll. Und wenn sie das Wissen teilen, dann wozu noch dann da sein? Was sagt er bei solchen Vorbehalten?
Genau. Also das muss man ja von zwei Perspektiven betrachten. Einmal vom Unternehmen, aus Unternehmenssicht und einmal aus Mitarbeitersicht. Aus Mitarbeitersicht kann man sagen, also tatsächlich ist es so, dass Wissen horten sozusagen schädlicher für das Unternehmen ist, als wenn man es teilt, weil das Unternehmen wird besser. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es behalten kann, ist viel größer, wenn ich teile. Das ist also ein Gedanke, der mehr emotional ist als rational. Rational würde ich sagen, hey, wenn ich Wissen teile, dann wird mein Unternehmen besser, dann habe ich einen sicheren Job. Ja, und natürlich kann ich den irgendwie sozusagen erzwingen, aber das wird langfristig nicht dazu führen, dass ich meinen Job behalte, auf keinen Fall so. Die meisten Fälle heutzutage sind tatsächlich Fälle, wo es dann irgendwie ein Referentum, Frührentum oder Abfindungsprogramm gibt, die Leute selber wählen. Also gibt Beispiele von Unternehmen, ich nenne jetzt keins, aber sie haben ein Abfindungsprogramm gemacht und da haben sich 50% mehr Menschen gemeldet, als sie irgendwie in Best Case geplant hat. Mhm. Das ist natürlich eine Situation, die bedenklich ist. Ja. Da wurden auch einige abgelehnt, aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, das Problem ist heutzutage weniger, also wir haben diese Fälle, da gibt es ein paar Fälle, die sind populär, aber die Großteil der Fälle ist nicht so, dass Leute dann sagen, hey, super, schlecht, ich bin jetzt weg. Die sagen, super, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und kriege noch Geld dafür und kann mir in Ruhe was Neues suchen, weil trotzdem noch ein Kräftemangel existiert. Also wir haben nicht mehr nur einen Fachkräfte, wir haben überhaupt einen Arbeitskräftemangel.
Ja.
Über alle Positionen. Und vor dem Hintergrund ist das eigentlich das geringere Problem. Also rational gedacht stimmt es nicht. Und wir erleben das auch. Und zwar, was hinter diesem Konstrukt steckt, man sagt, der Kopfmonopole existieren, weil die Leute Angst haben, ihren Job zu verlieren.
Ja.
Das können wir widerlegen, denn wir haben festgestellt, dass das ein Aspekt ist, aber der größere Aspekt ist das Thema Anerkennung.
Ja.
Das heißt, viele Menschen machen das, weil sie wissen, darüber kriegen sie die meiste Anerkennung. Sie werden gefragt, sie sind wichtig und so weiter und so weiter. Das ist aber was wir sozusagen in Omnora so integriert haben, dass die Anerkennung dafür, dass sie teilen, viel höher wird, als wenn sie es nicht teilen. Das heißt, was wir erleben, das sind diese Menschen, die diesen Kopfmonopol hatten, dass die auf einmal aufblühen, total viel Wissen teilen und auf einmal den Wert, ihren Wert fürs Unternehmen total steigern. Mhm. Und das merken die auch und kriegen die auch mit. Und das führt eben dazu, dass das Verhalten sich ändert. Das ist hochgradig spannend. Also selbst wir, ich gebe es zu, wir haben auch gedacht, wenn alle das sagen, dann muss das stimmen, dass das daran liegt. Das ist aber anders. aus Sicht des Unternehmens, also die zweite Akteur in dieser ganzen Geschichte, ist es so, ja, also wenn ich wäre gut beraten, wenn ich solche Abfindungsprogramme mache oder wenn ich weiß, Leute gehen Rente, rechtzeitig anzufangen, denen zu sagen, hey Leute, wir verstehen schon, dass ihr geht, aber ihr braucht euch nicht alles runterschreiben, was ihr macht, aber führt einfach diese Interviews. Die sind super leichtgängig, die sind, machen Spaß, das ist total angenehm, das ist, mit dir zu reden ist auch angenehm, also es ist in etwa das Gleiche. Ja.
Ja, ich mache ja auch nichts anderes. Ich ziehe ja auch das Wissen aus den Leuten raus und stell das zur Verfügung.
Richtig.
Das ist also eigentlich ein ähnlicher Ansatz.
Aha, Human Intelligence.
Genau.
Weil aber die kann sich nicht jeder leisten für das ganze Unternehmen und die ist auch nicht skalierbar. Ja. Du kannst nicht 10.000 Leute am Tag entwickeln.
Ja? Das stimmt.
Gleichzeitig.
Ist das Thema schon erkannt von den Unternehmen? Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen Erklärungsarbeit notwendig ist, hier und da.
Ich glaube schon, dass das Thema erkannt ist. Also was wir erleben, ist, das Thema ist sehr breit erkannt auf Vorstandsebene, dass es ein Riesenproblem wird und dass die Unternehmen reinlaufen. So. Dann gibt es so eine Ermangelung an, wie soll ich sagen, Bewusstsein dafür, dass es dafür Lösungen gibt, die nicht heißen, wir beauftragen den Berater und wir stecken jetzt zig Millionen in den Berater rein, wir müssen jetzt alle Leute interviewen und dann kommt trotzdem nichts raus, was wir brauchen können. Ja?
Ja.
Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, das wurde noch nicht verstanden, dass es, wenn die Internet-GPTs aufsetzen, ich Input brauche. Das heißt, da passieren Dinge, die Geld kosten und nichts bringen. Das ist gerade am Entstehen, das realisieren sie gerade. Genau, auf der anderen Seite hast du die Situation, dass es trotzdem, also den Gedanken, den du hast, dass Menschen was dagegen haben könnten, da was reinzusprechen, das ist ein Punkt oder ein Einwand oder ein Gedankengut, was auch manchmal auf den unteren Ebenen in Unternehmen, die es dann, oder eine Ebene drunter, zwei Ebenen drunter, die es dann umsetzen sollten, vorherrscht. Das heißt, diesen Punkt zu knacken durch den Beleg, deswegen auch der Proof of Concept oder das Pilotprojekt, das zu widerlegen, das braucht einfach ein bisschen Zeit.
Ja.
Man könnte das einfach sagen, ich mach's einfach, weil Omnora hat ja nichts davon, wenn es nicht klappt, dann können wir die wieder rausnehmen. Aber ja, aber das ist, das sitzt schon tief. Wie gesagt, wir haben es auch geklaut, bis wir es besser.
Das eine ist ja jetzt das Corporate-Wissen, nenne ich es jetzt mal. Das andere ist ja auch noch frei verfügbares Wissen oder vielleicht auch Wissen, das man sich kaufen kann. Also das frei verfügbare Wissen ist ja sowas auch wie Wikipedia, habe ich jetzt gerade dran gedacht. Ja. Die ja früher total prominent und beliebt waren. Mittlerweile hört man gar nicht mehr so viel von Wikipedia. Ich weiß auch gar nicht, wie akribisch das noch in Zeiten von KI genutzt wird. Und auf der anderen Seite dachte ich gerade, es ist vielleicht auch ein Modell für Plattformen, die Wissen akquirieren. Und dann kannst du quasi als Unternehmen hingehen und das Wissen auch dir einkaufen für gewisse Bereiche, die du brauchst. Also was entstehen dann noch so für Anwendungsfälle?
Ja, das ist richtig. Also natürlich kann man das überall draufsetzen. Wir könnten auch auf jedes Business-Management-System uns draufsetzen und sagen, wir sind die Schnittstelle zu dem, was da drin steht. Nur muss man fairerweise sagen, das ist ungefähr so, wenn ich, macht einfach wenig Sinn. Wir fallen jetzt nur blöde Beispiele ein, aber es macht keinen Sinn, wenn ich vorne irgendwie, super Sachen reinschmeißen und hinten habe ich dann trotzdem was ich nicht nutzen kann. Das heißt, was wir erleben, ist ja, dass jetzt viel GPTs auch intern aufgesetzt werden, was ja zumindest mal ein Zwischenlayer ist zwischen dem ganzen Wissen, was da liegt, ja, weil das einfach humaner abrufbar ist. Ja? Ich sage einfach, was ich will, was ich brauche und ich kriege eine Antwort.
Ja.
Das habe ich halt bei all dem anderen nicht und auch bei Wikipedia fairerweise nicht. Und Wikipedia ist quasi zwischen, so blöd wie es ist, so wie HRS, die ganzen Hotels, einfach nur noch aggregiert, ist auch quasi ChatGPT, quasi auf eine Art ein Aggregator, weil sie das Wissen aus dem Internet nehmen. Ne?
Ja.
Google war das vorher, Google mit Gemini macht es jetzt natürlich noch intensiver. Also das heißt, das sind mehr so Input-Themen und weniger die neuen Output-Themen. Das heißt, wenn man das Wissen erfasst, kann man es gleich da reinschmeißen, so hart wie es ist. Und daher macht es wenig Sinn, die alten Sachen damit so krass zu füllen. Aber das erleben wir auch, wir kriegen auch viele Anfragen, wo es heißt, okay, wir haben hier ein Wissensmanagement, können wir das damit, es geht natürlich.
Ja.
Wir sagen immer, okay, sobald, also wenn ihr an dem anderen arbeitet, können wir das temporär machen, wenn ihr nur das macht, dann bitte macht es mit jemand anderem, wir sehen da keinen Mehrwert drin, den wir euch stiften können.
Wie schaust du so in die Zukunft der Arbeit? Das ist ja ein großes Thema hier im Podcast auch. Der Raphael Gilgen, Trendscout bei Vitra, der war hier schon ein, zwei Mal und der redet immer von der Transformation der wissensbasierten zur skillbasierten Ökonomie. Er sagt, wir werden immer weniger wissen, Klammer auf müssen, Klammer zu, und es wird immer wichtiger sein, die richtigen Fähigkeiten zu haben.
Genau.
Wie guckst du da so auf die aktuellen Entwicklungen?
Ich glaube, da kann ich nur recht geben. Ich glaube, die Fähigkeit, Dinge anzuwenden, gutes Judgment zu haben, sind wirklich kritisch. Es ist halt wichtig, dass ich für alles, was ich dann, wenn ich schon nicht mehr alles selber akkumuliere, das Wissen, weil es alles so komplex ist, dass es gar nicht mehr geht faktisch,
ja,
dann ist es ganz wichtig, dass ich auf gesichertes Wissen, ja, zurückgreife.
Zertifiziertes Wissen sozusagen.
Ja, oder zumindest verifiziertes, validiert Wissen.
Ja.
Also nicht einer hat es gesagt, sondern 10 Leute haben es gesagt. Das ist durch den Compliance-Filter gelaufen, was auch immer alles. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da durchlaufen.
Ich glaube, das wird ein Riesenthema sein. Welchen Informationen kann ich noch glauben, ne?
Ja, Arbeit wird komplett hybrid werden und die wird kontextuell und von Plattformen unterstützt werden. Und die größten Herausforderungen sind einfach so eine Art Kompetenzverfall, Wissenslücken, trotz ganzer Digitalisierung. Also im Grunde genommen ist das einfach ein Taschenrechner auf Steroiden. Als der Taschenrechner kam, musste man halt auch nicht mehr irgendwie Lochkarten und sonst was machen, ne? Also das ist jetzt einfach viel breiter, aber und viel, viel mächtiger und kräftiger. Aber vom Grundsatz her, von der Grundlogik her, automatisiert das einfach einen Haufen Prozesse. Und damit muss man umgehen. Und da ist Judgment wichtig, gerade bei einer KI, weil da noch nicht immer alles richtig rauskommt. Das heißt beim Taschenrechner. Und ihr muss halt lernen, Plattformlogiken und interne Strukturen irgendwie so anzuwenden, dass die zum Ziel führen. Und das fordert, kann man jetzt sich drüber beschweren oder nicht, aber es fordert auch von den Menschen, dass sie kritisch hinterfragen, kritisch denken und vernetzt denken. Und der wichtigste Punkt ist, dass sie auf gesichertes Wissen zurückgreifen können. Das heißt, also New Work ohne gesichertes Wissen ist quasi wie so wie Remote Work ohne WLAN. Ja, es ist irgendwie so.
Ja.
Und genau. Ich glaube, das ist der Causa Knaxus und das wird uns alles enhancen. Ja, also Robotik wird dazu führen, dass wir viele Dinge gar nicht machen. Wenn wir sie machen, haben wir jetzt so Dinge am Arm, dann machen wir eine Bewegung und können halt viel größere Sachen heben oder so. Oder wir steuern mit unseren Bewegungen was anderes im Minimalfall. Ansonsten macht es der Roboter komplett selber. Aber wir werden auch, also wir haben ja noch keine neuronale Schnittstelle, die funktioniert. Ja, sonst könnte man da sitzen und irgendwie Dinge irgendwo hin beamen, heben oder sonst was. Da gibt es so eine lange Zwischenphase, glaube ich. Und die wird so aussehen. Also es wird uns einfach enhancen. Wir werden mehr mit weniger Leuten hinkriegen. Wir werden weniger Leute werden. Und deswegen hoffen wir, dass das sozusagen schnell genug geht, dass wir mit den weniger Leuten trotzdem noch alles hinkriegen. Sonst sieht es nämlich blöd aus.
Was mich natürlich aber auch interessiert, ist die Frage, wie wir unseren Denkmuskel weiter trainieren, weil es ist ja verführerisch, dass man sich dann auf das gesicherte Wissen verlässt, ja. Und wir müssen natürlich, wie du sagst, kritisch hinterfragen. Das hat mit Denken zu tun, mit Anstrengung. Und mit Zusammenhängen, die wir auch erkennen müssen, die wir verknüpfen müssen, überhaupt das Wissen in Zusammenhang zu setzen, auch zu schauen, wie passt das zusammen. Und darüber habe ich auch gerade gelesen, dass es gab irgendwie auch eine Forschung dazu, dass Google Maps dazu geführt hat, dass wir uns weniger navigieren konnten.
100 Pro.
Weil wir das einfach, ja, geht mir auch so, weil wir das einfach ein Stück weit abdelegiert haben und dadurch fällt es uns heutzutage schwerer. Ne? Wir sind damals noch mit der Familie, mit meinen Eltern und mit meinen beiden Geschwistern im roten VW Golf nach Holland in den Urlaub gefahren. Meine Mutter saß auf dem Beifahrersitz mit so einer ausgeklappten Karte.
Ja, der ADAC-Atlas.
Ich kenne das noch. Wir kamen an.
Ja.
Und ich bin heute, ich komme vom Flughafen in Berlin, fahre nach Berlin rein, habe keinen Empfang, weil das Handy irgendwie spinnt und bin total lost. Ne? Also diese Frage, wie schaffen wir es, unser Denken zu trainieren und nicht verkümmern zu lassen, was setzen wir da für Anreize? Ne? Und gleichzeitig, wie nutzen wir die Kraft des Wissens?
Also ich glaube, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Einmal, dass du jetzt die Karte nicht mehr kennst, weil du die ganze Zeit Navigation benutzt. Heißt nicht, dass du blöd bist, wenn ich das mal so blöd sage.
Danke.
Sondern das heißt einfach, dass du dich damit nicht auseinandergesetzt hast.
Ja, genau.
Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich, also dadurch, glaube ich, also klar, wenn man nur noch sowas macht und gar nichts mehr sich ausdenkt, dann nutzt man natürlich bestimmte Strukturen nicht mehr. Es lohnt sich also trotzdem noch nachzudenken. Ist ja auch, glaube ich, nachgewiesen, dass wenn man, um konzeptionell zu arbeiten, zuerst irgendwie ein LLM nutzt und dann irgendwie das Ganze verfeinert, es ein bisschen blöder macht, als wenn man erst denkt, dann verfeinern lässt. Also es lohnt
sich,
Medien weiterhin zu nutzen, aber es ist ja natürlich so, dass da haben wir so ein bisschen den Menschen als Engpass. Menschen wollen ja auch lieber eine Pille, anstatt dass sie was machen. Und den
harten Menschen wollen in den Energiesparmodus gerne wieder.
Menschen wollen in den Energiesparmodus gehen, exakt, genau. Es ist perfekt getroffen, genau. Und das führt natürlich dazu, dass man manchmal Dinge, die notwendig sind, nicht tut. Das ist ja wie bei allem. Also wir gehen ins Fitnessstudio, weil wir keine körperlichen Jobs mehr haben oder gehen joggen oder machen sonst was. Vielleicht macht es dann irgendwann Sinn, dass wir auch unser Gehirn ähnliche Dinge tun.
Kennst du diesen Pixar-Film Wall-E mit diesem Müllroboter?
Bin ich sicher, ob ich ihn gesehen habe.
Na jedenfalls, die Menschen sind alle sehr fettleibig, könnte man wohl sagen, und lassen sich nur auf solchen kleinen digitalen Roboterkutschen da so rumfahren, denn da gibt es was zu essen. Und es ist nichts mehr zu tun, weil das machen alles die Roboter. Ja. Und das führt eben dazu, dass sie das Bequeme bevorzugen. Ja. Und das wiederum führt ja nicht zum Fortschritt.
Das ist ja im Kleinen auch heute schon so. Ich meine, wir haben alle Waschmaschinen zu Hause. Wir müssen jetzt nicht am Waschbrett irgendwie über einer Schüssel irgendwie oder auch nicht im Fluss noch weiter zurück und so. Also der Komfort und der sozusagen nominale Wohlstand steigen ja weltweit immer, immer weiter. Das Glück nicht, aber das schon. Und trotzdem geht es den Menschen damit nicht besser. Trotzdem noch sagen, ja Mist, ich habe aber trotzdem nicht X oder Y, obwohl wir alle Fernseher zu Hause haben, wir alle Farbfernseher sind. Warmes Wasser und sonst was, ja. Also die Entwicklung gibt es schon länger. Auch da muss man sagen, es ist halt keine andere Entwicklung als wie bisher, ne? Und bei allem wird es immer schnellere Wege geben, Dinge zu erreichen, die nicht so hartes selber eigenes Eingreifen erfordern, sei es körperlich, sei es geistig. Ja. Also Denken ist anstrengend, Sport machen ist anstrengend, das sind alles Dinge, die anstrengend sind. Und wir wissen, nicht alle Menschen tun sich das an und kommen trotzdem gut zurecht. Und mal besser, mal schlechter, aber in der Long Run ist das natürlich alles nicht so förderlich. Ja, das heißt, auf der einen Seite das Dinge, die gesund sind, vermeiden und auf der anderen Seite kann man Dinge tun, die ungesund sind. Schon mal rauchen, merkst auch nicht gleich, aber langfristig. Kein Sport machen, merkst auch nicht gleich, aber langfristig. Das ist, glaube ich, schwierig. Das ist, glaube ich, der Mensch und da wird es Leute geben, die werden Gehirnjogging machen, wenn sie geistig nicht mehr gefordert sind, weil an ihnen alles abgenommen wird. Und es wird andere geben, die werden sagen, denke ich halt nicht mehr.
An welchen Hebeln seid ihr gerade dran, um euer eigenes Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen? Du sprachst auch von einer Vision, die du hast und die du vermitteln möchtest, die du vielleicht auch weiterentwickelst. Wo seid ihr denn gerade auf eurer Journey?
Ich glaube, für uns wichtig ist tatsächlich auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Agenten und solchen Themen, weil wir da sehr viel automatisieren können. Wir kriegen einfach die Leute nicht ran, die wir bräuchten dafür. Und das könnte ein Ausweg sein, Dinge schneller hinzukriegen. Das ist ein Aspekt. Und also das ist wahrscheinlich das, wo wir gerade am stärksten dran arbeiten. Und das klar, für uns als immer noch verhältnismäßig kleines Unternehmen im Vergleich zu den großen Software unter den wenigen großen, den weltweit.
Wie viele seid ihr jetzt?
Wir sind momentan knapp 50 Leute. Also, ist jetzt nicht ganz klein, aber ist auch nicht riesig. Also da ist noch viel mehr Musik drin, gerade mit dem neuen Thema. Unsere Ziele sind, dass wir eben diese Kategorie AI Augmented Intelligence Management oder Corporate Intelligence Management komplett etablieren und das auch international machen. Da sind wir sehr weit vorne und weil es komplexer war als gedacht und wir da schon ein bisschen viel mehr Zeit reingesteckt haben, viel mehr Manpower reingesteckt haben, als wir ursprünglich gehofft hatten, können wir auch sagen, wir haben sowas wie einen Burggraben, also es ist nicht so einfach einholbar mehr. Und wir wollen halt Omnara soll das Rückgrat für organisationale Intelligenz werden, also quasi Infrastruktur für Unternehmen und nicht irgendwie ein Kernteil der Infrastruktur. Und ich glaube, dass Unternehmen künftig auch nur dann funktionieren können, wenn sie irgendwie weniger abhängig von Fluktuationen, Personalabwanderung sind und das Zusammenspiel zwischen Mensch und KI irgendwie deutlich besser ist. Und die Schnittstelle, die heute möglich ist, die stellen wir bereit. Künftig wird es neural irgendwie sein mit Neuralinks oder sonst was oder andere Anbieter, wer weiß. Bis dahin.
DSGVO-konforme Gehirnschnittstelle.
Schauen wir mal, keine Ahnung. Und die Vision ist, dass Omnora und Corporate Intelligence Management so normal sind wie E-Mail oder Data Warehouse oder CRM. Ja. Und im Moment ist das noch nicht. Und wir wollen so der Star für Wissenssicherung und Befähigung sein. Und auf dem Weg dahin geht es jetzt darum zu exekuten. Also wir müssen es jetzt einfach machen. Und das heißt, sie müssen Strukturen erweitern, Vertrieb vergrößern, bekannter werden und natürlich Produkt ständig weiterentwickeln und immer weiter dran feilen.
Und dabei guckt ihr auf die Dachregion erstmal oder schon auch über die Grenzen hinaus?
Schon noch weiter, aber im Moment ist Fokus auf die Dachregion tatsächlich. Das hat einfach den Grund, dass wir nicht genug Ressourcen haben. Genau, aber wir werden vermutlich nächstes Jahr anfangen, irgendwie erste Aussetzer in anderen Ländern zu machen. Jenseits der Dach.
Wir werden es verfolgen. Man kann euch ja auch folgen. Wir tun das alles in die Shownotes.
Super.
Du bist auch auf LinkedIn aktiv, schreibst auch drüber. Website tun wir natürlich auch mit rein. Wenn wir uns in 2 Jahren wieder unterhalten, worüber sprechen wir?
Wir werden drüber sprechen. Da werde ich wahrscheinlich vielleicht nicht in Frankfurt sitzen, sondern woanders. Und
Shanghai.
Weiß ich nicht. Das glaube ich eher weniger tatsächlich. Aber auch die haben eine alternde Bevölkerung und das sind die Märkte, die halt am stärksten sozusagen von dem Thema profitieren. Wir werden eine deutlich größere Organisation sein, die deutlich internationaler aufgestellt ist und du wirst der Begriff Intelligence Management oder Corporate Intelligence Management, der wird nicht mehr einer sein, den Sebastian Walker irgendwie rausposaunt, sondern das wird ein breiter Begriff sein, den viel mehr Menschen benutzen werden und mit dem sich viel, viel mehr Menschen beschäftigen werden, im Kleinen wie im Großen.
Spannend.
Ja.
Also ich glaube, das Thema Wissen ist noch viel zu unterbeleuchtet, obwohl es eigentlich so ein No-Brainer ist. Also das ist eigentlich klar, aber trotzdem haben wir es noch nie so richtig angegriffen und wirklich ernst genommen, finde ich.
Genau, deswegen sprechen wir gar nicht von Wissen, sondern wirklich von Intelligenz, weil Wissen, Wissen ist, okay, da steht irgendwas, das ist irgendwo in der Box, schön fürs Wissen. Sondern Intelligenz ist die Anwendbarkeit dieses Wissens. Da gehört viel mehr dazu, da gehört auch dazu, wie wird es ausgegeben, wo landet es und so weiter und so weiter, wie hält sich es aktuell. Das ist mehr wie so ein Gehirn. Gehirn lässt auch Sachen wieder raus, nimmt neue auf und schafft es ziemlich gut, das alles auszusteuern und dann auch anwendbar zu haben. Also ich kann Sachen übertragen, transferieren etc. pp. Wissen im Wissensmanagementsystem kann das definitiv nicht. Da hatte ich auch gerade, glaube ich, eine Diskussion auf LinkedIn zu.
Das tun wir, wie gesagt, nochmal rein in die Shownotes. Sebastian, schön, dass du da warst. Weiterhin dir und euch viel Erfolg. Bleib gesund und abschließend nochmal der Ball in deine Spielhälfte. Gibt es noch was, was du mit uns teilen möchtest, was dir wichtig ist?
Ich kann, glaube ich, nur daran appellieren, dass man sich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigt. Wenn es rechtzeitig angefangen wird, dann segelt man da smooth durch. Und wann immer wir in Richtung von Digitalisierung im Sinne von KI gehen. Wir haben keine andere Option, als dass wir wirklich sagen, okay, wie schaffen wir es, Menschen und KI zu verbinden? Und das macht Sinn, damit anzufangen und nicht erst Unsummen zu investieren in irgendwie Lösungen, die dann nicht gefüttert werden. Und die Dringlichkeit, gerade in Deutschland, das liegt mir auch ein bisschen am Herzen, weil also wir sind jetzt wettbewerbsmäßig nicht so gut aufgestellt, tatsächlich gerade, aus vielen Gründen. Wir können es uns nicht leisten, dass wir so viel Abwanderung von Wissen haben und damit unsere Innovationsfähigkeit so dramatisch einschneiden. Das ist ein Thema, was weit über den reinen sozusagen mikroökonomischen Punkt rausgeht. Das ist eher was Makroökonomisches. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Transition wahnsinnig schnell hinbekommen.
Und dann kommen noch die Open AIs und eröffnen Büros in München. Da gibt es ja auch nochmal so einen Brain Drift im schlimmsten Fall.
Absolut. Genau. Und der Punkt ist halt, es gibt Mittel und es gibt starke Mittel, wie wir es schaffen, unser Unternehmen ganz schnell dahin zu drehen. Und die müssen wir angehen. Und wenn wir es nicht machen, dann, das ist nicht so schön. Ich hätte lieber eine positivere Sicht darauf. Und wir können es aber ändern und wir sollten es tun. Deswegen lass es uns anpacken.
Super Schlusswort. Sebastian, schön, dass du da warst. Schöne Grüße. Hoffentlich bis bald. Wir hauen alles in die Shownotes. Schaut das mal an. Folgt dem Sebastian und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Gabriel, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.